unserer fünfteiligen Serie über das Beten durch die Psalmen haben wir bereits auch das Gebet betrachtet, das Thema des Gebets. Und heute Abend betrachten wir die Anbetung. Wir bedenken die Anbetung. Wie ich bereits gesagt habe, sind die Psalmen Lieder. Sie sind nicht strikt Gebete. Aber wie ich mir sicher bin, jeder, der betet und der die Psalmen auch liest, kann fühlen, empfinden, dass die Psalmen letztlich auch dieselbe Substanz ausmachen dessen, was unsere Gebete sind. Sie ermutigen uns und leiten uns auch im Gebet nach der Anbetung und der Musik eben auch im Gebet. Und wenn wir jetzt heute Abend das auch studieren, bete ich, dass es euch auch zum Gewinn wird. Und ich möchte euch nochmal sagen, es sind nicht technisch gesehen Gebete, aber sie sind sehr gewinnbringend und nützlich für unsere Gebete. Es ist Psalm 111, was wir heute betrachten. Und wir werden es gleich lesen und ihr werdet sehen, nicht unbedingt im Englischen, aber es ist ein akrostischer Psalm. Also basierend auf dem hebräischen Alphabet. Wer das jetzt im Deutschen oder im Englischen, wäre das jetzt A für Apfel und B für Ball und so weiter. Es ist ein poetisches Hilfsmittel, das auch dazu dient, das Volk zu unterweisen. Zusammen mit Psalm 112 lässt sich dieser Psalm wahrscheinlich zusammen abbilden und wurde wahrscheinlich gemeinsam gelesen während dem Passafest von Eltern und Kindern. Und es ist sehr instruktiv, sehr lehrreich für das Volk Israel. Man könnte es vielleicht auch als Davids kleinen Katechismus bezeichnen, wenn ihr das so im Hinterkopf behalten wollt. Und er hält ihnen vor die Augen nicht nur eine Erhöhung, sondern eben auch ihre Herzen, dass die vor den Herrn gestellt werden. Es ist auch ein Psalm des Lobpreises oder auch der Anbetung. Das wollte ich nur sagen, bevor wir hineingehen, weil das unser Fokus ist, die Anbetung. Und ich wollte euch eine kurze Definition hier geben. Anbetung ist, wie es schon im Namen drin ist, das Anbeten Gottes. Und auch die Erfüllung des Gebotes, ihn mit all unserem, mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand und mit unserem ganzen Seele zu lieben. Das ist sehr einfach, in einem Satz ausgedrückt, dass Anbetung bedeutet, den Herrn zu loben. Den Herrn zu loben. Mit dem lasst uns jetzt auch unsere Aufmerksamkeit auf das Richten des unfehlbaren Wortes Gottes richten. Halleluja! Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun, und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Das ist die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Wie wir das jetzt auch dieses Thema der Anbetung im 111. Psalm betrachten, habe ich drei Abschnitte. Anbetung ist Gottesdienst. Anbetung ist Gottesdienst. Das zweite, Anbetung bezieht unser ganzes Herz mit ein. Anbetung bezieht unser ganzes Herz mit ein. Und das dritte, Anbetung fürchtet Gott. Anbetung fürchtet Gott. Vers 1. Der Psalmist, der wahrscheinlich David ist, beginnt mit diesem Aussage, dass jetzt im Englischen steht hier, lobe den Herrn. Wenn ihr etwas über diesen Satz wahrnimmt, dann steht jetzt in manchen Übersetzungen Herr hier in Großbuchstaben. Und das ist dann der Name Jahwe. Aber was ist, wenn ich einfach nur sagen würde, das ist das erste Gebot, es ist ein Wort. Und es ist ein großes Wort, das steht hier im Deutschen bereits, im Englischen jetzt nicht, deswegen erklärt das Nick ein bisschen ausführlicher. Es ist ein Wort, das wir heute schon wahrscheinlich gehört haben und das ihr auch oft auch von Menschen hört, die gar keine Ahnung haben, was dieses Wort bedeutet. Halleluja. Halleluja. Und wenn ihr dieses Wort jetzt in anderen Übersetzungen nehmt, dann ist das eine Aufforderung zum Lobpreis. Es heißt quasi, ihr sollt alle Gott preisen. Das ist das, diese Aufforderung, die in diesem Wort drin liegt. Alle hier lobt den Herrn. Es ist ein Aufruf zur Anbetung. Und es ist nicht so, als wäre jetzt, ach, kommt jetzt alle mal rein und betet an, sondern es ist ein Gebot anzubeten. Es ist ein positives Gebot, den Herrn anzubeten. Nicht irgendjemanden anzubeten, sondern Jahwe anzubeten. Halleluja! Und ich möchte mit dem Gedanken beginnen, dass Anbetung erst einmal Gottesdienst ist. Das heißt, dass wir hier tief in die Gedanken des Gottesdienstes hineinblicken, auch wie Anbetung dem Gottesdienst zuträglich ist und wie uns das auch den Fokus auf göttliche Motivation im Gebet richtet. Es wird immer und immer wieder auch im reformierten presbyterianischen Kanzeln gebracht, wird es auch oft gesagt, jeder ist einer, der Gottesdienst betreibt. Jeder betreibt Gottesdienst. Selbst ein Atheist. Auch wenn jetzt der Atheist nicht den richtigen Gottesdienst betreibt, jeder einzelne Mensch betreibt Gottesdienst. Es geht immer um die Frage, wen beten wir an? Wer ist das Zentrum unseres Gottesdienstes? Auf wen richtet sich der Gottesdienst? Es ist nicht so, dass Menschen nicht Gottesdienst betreiben oder nicht wollen, sondern es geht darum, was sie anbeten. Seht ihr, das Wort Gottesdienst oder Anbetung im Hebräischen ist ein Verb. Jetzt an die Leute, die ein Faible für Grammatik haben, oder ich versuche es zu erklären, auch um deren Willen, die jetzt eher so ticken wie ich. Anbetung oder Gottesdienst ist im Hebräischen ein transitives Verb. Es muss ein Objekt an einem Objekt angehängt werden. Es heißt, eine Person kann nicht einfach nur ohne etwas anbeten. Versucht euch mal das vorzustellen. Auch ganz, kann man irgendetwas, kann man nur anbeten? Kann man nur so anbeten? Es muss irgendetwas sein, dessen Eigenschaften du beschreiben kannst oder dem du Herrlichkeit geben kannst, dass du loben kannst. Es ist etwas, das eine gute Emotion von dir auf sich zieht. Die Anbetung hat ein Objekt. Und als David zum Volk Israel hier redet und es unterweist, dann sagt er Folgendes. Lobt den Herrn, lobt Jahwe, macht viel aus Gott oder erhebt Gott. Lobt den Herrn. Er hat ihnen nicht einmal einen Moment gegeben, sondern er fängt direkt im ersten Wort mit diesem Bundesnamen Gottes an. Und er setzt das zusammen in diesem herrlichen Wort. Halleluja! Es ist ein Gebot. Das ist ein Gebot, das dem Volk Gottes gilt. Schätzt den Herrn. Oder betet ihn an. Betet den Herrn an, der versprochen hat, euer Erlöser zu sein und euch zu segnen, der versprochen hat, euch unbeschreibliche Mengen an Gnade zu geben, immer wieder über euch und eure Kinder und eure Kindeskinder über 1000 Generationen hin. Anbetung ist Gottesdienst. Gottesdienst für den Herrn des Himmels. Es ist Gottesdienst. Okay, du könntest jetzt sagen, was hat das jetzt für mein Gebetsleben zu tun? Oder was macht das mit meinem Gebetsleben? Was nehme ich hier mit? Was kann ich hier mit nach Hause nehmen, dass es in meinem privaten Gebetsleben etwas bewirkt gegenüber dem Gott des Himmels? Ich möchte Folgendes sagen. Ich möchte euch vielleicht an etwas erinnern, was ihr schon mal gehört habt. Und zwar etwas, das mir gesagt wurde, als ich als junger Christ Gebet lernte. Und das war ein Akrostikon, die Acts of Prayer. Und zwar ist es ein englischer Begriff, den ich jetzt nicht eins zu eins übersetzen kann. Das heißt quasi Acts, A-A-C-T-S, A-C-T-S. A für Adoration, also Anbetung. C für Confession, also Bekenntnis. T für Thanksgiving, also Danksagung. Und S für Supplication, also für Bitte. Da gibt es, wie gesagt, im Deutschen wüsste ich gerade keine Entsprechung. Also Anbetung, Bekenntnis, Danksagung und Fürbitte. Es wurde mir gesagt, dass wenn du ein geordnetes Gebetsleben hast, dann wirst du in dieser Reihenfolge beten und wann immer du betest, wirst du sehr darauf bedacht sein, keine von diesen 4 Punkten zu überspringen. Aber oft bekommen wir das, geht das bei uns aus der Ordnung, oder? Ich beginne nicht immer mit Anbetung. Das muss ich euch auch bekennen. Ich mach das nicht. Oft ist es bei mir rückwärts, dann fange ich direkt mit Fürbitte an oder ich komme komplett aus der Ordnung. Da ist nicht mal oder manchmal nicht mal irgendeine Anbetung. Es ist oft ein totales, schreckliches Chaos in meinem Gebetsleben. Ein Mangel an Geistlichkeit. Ich möchte sagen, es ist, wenn ich nicht mit Lobpreis beginne, wenn ich nicht damit beginne, den Herrn des Himmels anzubeten. Und da weisen uns die Psalmen hin. Die Psalmen sind berühmt für diese Substanz, dieses Gewicht der Macht, die sie auf Anbetung legen. Wenn man die Psalmen jetzt in ein Schema ordnen wollte, so ist es meistens diese Anbetung, die den Schwerpunkt bildet. Es ist immer wieder, bin ich überwältigt, dass immer wieder Phrase für Phrase die Herrlichkeit Gottes beschrieben wird. Der Psalmist, ich denke dann oft, der Psalmist muss doch im Thronsaal Gottes gewesen sein in diesem Moment. Wie kann er all diese Herrlichkeit sehen? Es ist einfach nur, dass er im Gebet zuerst die Anbetung vorbrachte. Wie klingen oft meine Gebete? Fürbitte, fürbitte, fürbitte. Oder sie klingen wie Weinen und Klagen und Jammern. Und es heißt, für mich, Herr, höre die Wunschliste, die ich für mein Leben habe, für mein Reichtum, für meine Kinder, für mein Wohlergehen, für alles, was für mich am besten ist. Und so kann mein Gebetsleben feststecken oder auch rückwärts gehen und menschenzentriert und es lobt den Herrn nicht und es, wenn dann etwas gepriesen wird, dann ist es nur mein eigener Sinn für Weisheit. Und dann ist da nicht die Idee, den Herrn zu preisen. Aber wenn diese Idee vor mir steht, wenn Halleluja das erste ist, was von meinen Lippen kommt, wenn ich auf meine Knie falle, wie kannst du dann nicht von Gottes Charakter und ihm selbst eingenommen sein? Lob den Herrn, das ist das Gebot, das David hier in ein Wort fasst, an das Volk Israel. Schätze den Herrn, preise ihn, denke über ihn nach, erhebe ihn, gehe zu ihm, denk an all seine Herrlichkeit, seine Taten. Ich sag euch dieses. Oft fühlen wir uns so, als würden wir nicht mehr beten wollen und sind sehr schuldig davon. Aber ich sage euch, wenn ihr sucht und hineindringt in die Person des heiligen, dreieinigen, ewigen Gottes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, dann werde ich euch garantieren, dass ihr niemals die letzte Ecke oder den letzten Abschnitt seiner Person erreichen werdet. Wenn ihr in der Person Gottes sucht und die Herrlichkeit, was er ist, dann werdet ihr niemals zum Ende kommen, weil er ist der Gott im Himmel. Anbetung ist so zentral im Gebet. Es ist erstaunlich, dass es jemand überhaupt sich selbst als jemand sehen kann, der jetzt nicht komplett überwältigt ist von der Person Gottes auf ihren Knien im Gebet und dass sie zum Punkt kommen, wo sie nicht einmal mehr Bitten vorbringen. Der souveräne Gott kennt meine Bitten, er kennt die Schmerzen meiner Knie, wenn ich auf dem Boden bin. Der souveräne Gott sieht den Arzt, der in den Raum kommt mit den schlimmen Nachrichten für mich. Und der heilige Gott des Himmels hat alle diese Dinge in meinem Leben eingesetzt, sogar von dem Punkt, wo ich nicht war. Aber es gab keinen Punkt, wo er nicht war. Mein Gott verordnet alle Dinge um seiner Herrlichkeit wille. Und wenn ich darüber nachdenke, wer er ist, dann schlägt mein Herz ob seiner Güte und meine Zunge bekennt, dass er groß und mächtig ist, der es verdient, gelobt zu werden, morgens und abends, mein ganzes Leben hindurch. Die Schriften sagen uns, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Was ist die Quelle des nicht aufhörenden Gebets? Es ist, den Gott des Himmels anzubeten. Jamie hat erst gerade im Gebet gesagt über etwas über die Güte Gottes und er hat etwas erwähnt, was ich auch morgens wahrgenommen habe, wenn ich rausgehe und dann höre ich die Vögel, wie sie miteinander sprechen. Ich denke, jeder Rotwildjäger kennt das, wenn er auch in den Wäldern sitzt. Eine der ersten Dinge, die man in den Mississippi-Wäldern hört, ist die Krähe. Das ist sehr laut, deren Ruf weckt dann alle anderen auf und wenn sie dann hin und her fliegt, dann ist das vielleicht sogar irritierend. Aber dann nach der Krähe kommen die Singvögel und dann ihnen folgen wacht der Specht auf und hämmert los. Und dann siehst du die Sonne aufsteigen und die Wolken kommen und Gott segne dich, dass du dein Abendessen vor dir vorbeilaufen siehst. Wie herrlich und wunderbar ist der Herr und der Mensch, der sich dauernd über Gott Gedanken macht, der weiß, dass Gott hat diese Federn geschaffen, er hat auch die Vögelnester geschaffen, hat die Eier geschaffen, die Eierschale und hat dafür gesorgt, dass das Ei sich bildet und als Schutz dient und Wärme gibt und Nahrung bis zum Schlüpfen. Und mein Gott ist auch der, der die Sonne aufgehen lässt und der mich erwärmt an einem kalten Morgen und der auch die Sprachen der Vögel geschaffen hat, die nicht durch den Turmbau zu Babel verwirrt wurden, sondern die einander zureden jeden Tag. Mein Gott ist es der, der mich in diesem Moment erhält und er hat mich gesegnet mit all diesen verschiedenen Verordnungen, um einfach auch diese kühle Luft auf meinen Wangen zu genießen im Wald. Und siehe den Gewinn, den ich hier erleben darf. Anbetung ist so entscheidend für das christliche Leben. Ich hoffe, das ist etwas, das deine Seele umfasst. Und dass du nicht nur die Wichtigkeit dessen siehst, sondern dass es dich ins Gebet hineintreibt. Und erinnert daran, einen Moment zuvor habe ich gesagt, als dass David, als er das geschrieben hat, nicht nur einen Befehl gegeben hat, sondern auch ein Beispiel. Er gibt ein Beispiel. Das ist eine wunderbare Sache über diesen alten Katechismus, dass es nicht nur ein Prinzip ist, sondern auch eine Praxis gezeigt wird. Vers 2, wenn wir da jetzt ankommen, diese Abbildung, dass Anbetung das ganze Herz einnimmt. Ich weiß das, weil er das hier sagt. Er sagt im späteren Teil von Vers 1 und auch Vers 2, ich will den Herrn loben von ganzem, und es wird hier wieder Herr, Jahwe eigentlich gemeint, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Im Kreis der Aufrichtigen, manche haben gemeint, das könnte den gottesfürchtigen Haushalt meinen, oder natürlich die Gemeinde, die meint natürlich dann die Versammlung der Gläubigen. Also lobt er den Herrn und gibt ihm Dank in privaten, daheim, aber auch öffentlich. Er ist ein Mann, der nicht nur eine private Religion hat, sondern auch eine öffentliche. Lasst mich einfach noch das sagen. Wo auch immer eine Person den Herrn bedenkt, wie er ist, wie kann es dann sein, dass du dein kleines, winziges Herz in der Brust davor zurückhältst, komplett in Lobpreis auszubrechen? Ich denke, das ist das, was David hier auch zeigt. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Aber dann sagt er uns auch, wie. Er zeigt uns, wie. In Vers 2. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Wie können wir den Herrn anbeten mit unserem ganzen Herzen? Der Psalmist schlägt vor eine Strategie für Gebet. Das macht er hier. Und das ist einfach nur folgende. Hast du alle Werke des Herrn bedacht? Hast du alle Werke des Herrn bedacht? Hast du darüber nachgedacht? Das Gebetsleben von mir ist stockend und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und wenn ich in mein Gebetskämmerlein gehe, da kommt einfach nichts. Hast du die Werke des Herrn bedacht? Dass er groß ist. David sagt hier nicht nur, groß sind die Werke des Herrn im Sinne von, sie sind gewaltig, sondern sie sind zahlreich. Es sind so viele Werke, die er getan hat für uns, sein Volk. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Christen, wenn ihr den Herrn anbeten wollt, mit eurem ganzen Herzen und mit all eurem Sein, dann fordere ich euch raus, eines im Gebet zu tun, langsames, bedächtiges Bedenken dessen, was der Herr für dich getan hat. Lass mich dieses sagen. Warum denkst du nicht auf diese Weise darüber nach? Der Herr hat vor Ewigkeit bestimmt, dass ich sein sollte. In ewiger Vergangenheit hat er verordnet, dass er alle Dinge schaffen würde. Der Herr hat in ewiger Vergangenheit alles über Staub gewusst, von dem er auch meinen Leib aus dem Boden heraus schaffen würde. Denk für einen Moment über das nach, was er getan hat, was er auch verordnet hat, vor aller Zeit. Dass er seinen Sohn für dich geben würde. Bedenke, was der Herr in der Schöpfung tat. In 6 Tagen hat er alle Dinge geschaffen. Und er hat auch dich geschaffen. Aus dem Staub, wo er dann das Leben hineinblies, den Odem des Lebens in Adam, unseren Vorvater. Und hat dann auch Eva geschaffen aus der Rippe Adams. Denke darüber nach, dass der Herr nicht nur sie geschaffen hat, sondern dass er sie auch erhalten hat im Garten. Bedenke, dass der Herr sie nicht nur bewahrt hat, sondern dass er mit ihnen Gemeinschaft hatte in Liebe. Sie waren nicht einfach nur in der Art von Gerechtigkeit geschaffen, sondern sie sind in wahrer Gerechtigkeit geschaffen worden. Und sie sahen Gott von Angesicht zu Angesicht. Und sie waren nicht ängstlich, nicht einmal in ihrer Nacktheit. Sie liebten den Herrn und wurden von ihm geliebt. Und sie aßen von allem, was er ihnen täglich bereitet hatte. Und er gab ihnen auch ein Gebot, um sie vor jedem Schaden zu bewahren. Wie ist es für dich? Das sind die Werke des Herrn, die er bestimmt hat, die er auch jetzt in deinem Leben bestimmt hat. Wenn du sitzt, wenn du stehst, all das sind Verordnungen im Werk Gottes, die groß sind in vielen oder auch für dich jetzt sind. Das ist das, was der Herr getan hat. Kannst du den Herrn anbeten, der all diese Dinge getan hat? Wie wäre es, wenn wir jetzt noch mal seine Werke betrachten? Als sie sündigten, da hat er nach ihnen gesucht, wie Schafe, die in die Irre gehen. Er kam nicht mit Zorn, er kam mit freundlichen Worten. Er kam, als sie in Scham waren und hat sie eingekleidet. Und hat ihnen auch beigebracht, wie sie sich selber ernähren können. Und als er zum Gericht kam, zur Strafe, da hat er das mit Segen und Gnade vermischt. Und auch als die Herzen aller Menschen auf der Erde verderbt waren, da hat er einen Mann aus ihrer Mitte herausgerufen. Hat ihn herausgerufen, einen gerechten Mann, um ein Schiff zu bauen. Und hat dann auch Nahrung bereitet und hat auch die ganze Familie dieses Mannes, unseres Vorfahren, gerettet. Unseres Vorfahren nicht nur nach dem Geist, sondern auch nach dem Fleisch. Er hat sie erlöst, errettet vor der Flut und den Gerichten. Er hat ihn dazu gebracht, danach zurück auf die Erde zu kommen nach der Flut und dann dort auch alles zu haben. Hat ihm dann sogar die Tiere gegeben. Das sind diese Tiere, die sind dir zur Speise gegeben. Der Herr hat auch den Abraham aus dem Land Chaldea herausgerufen in das verheißene Land. Ein Mann, der ihn zuvor nicht kannte und der unser Vater im Glauben wurde. Er hat ihn an einen Ort gerufen, wo er ihn gesegnet hat und sein Haupt mit Öl salbte. Und dass er auch seine Nachkommenschaft so segnete, dass sie die ganze Welt erfüllen sollten. Und dass das in der ganzen Ewigkeit verherrlicht wird, was Gott ihm auch als Verheißung gegeben hat. Er sagte zu Abraham, wenn du die Sterne zählen kannst, deine Nachkommen werden noch zahlreicher sein. Und noch mehr sogar als die Sandkörner am Meeresstrand. Und als dann das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei war, da hat er ihnen einen Erlöser geschickt, um sie durch große Plagen und Wunder herauszuführen. In die Wüste, wo er sie auch erhalten hat. Durch Hilfe der Feuer- und Wolkensäule. Und er hat sie gefüttert, ernährt mit Manna vom Himmel. Und hat ihnen sogar Fleisch gegeben, als sie klagten. Und er segnete Mose, den großen Führer seines Volkes, mit Ältesten und Aufsehern, dass er dem Herrn dienen möge und auch das Volk Gottes erhalten möge. Die Werke des Herrn sind groß, oder nicht? Oder als das Volk Gottes in der Richterzeit war und klagte vor dem Herrn, wir wollen einen König, wir wollen einen König, da gab der Herr ihnen die sie wollten, und er gab ihnen erstmal Saul und dann aber den gerechten König in David und auch in Salomo und ihre ganze Linie. Und er gab ihnen auch die Blutlinie, die bis zu unserem Herrn Jesus Christus führte. Das sind die Werke des Herrn, die groß sind. Und als das Volk Israel gegen ihn sündigte und aus ihrer Mitte den Heiligen Geist hinwegnahm und sie in das Exil schickte, da hat er sie doch durch seine Gnade und Barmherzigkeit erhalten, die er über ihnen ausgoss. Und selbst in der babylonischen Gefangenschaft war seine Liebe bei ihnen. Der Herr hat sie nicht hinausgeworfen und verderbt, sondern hat sie zurückgebracht in das Land, der auch den Gottesdienst wieder einsetzte, zu seiner Ehre. Und der Herr hat auch die Welle wieder aufgebaut. Und Gott bewegte die Herzen von heidnischen und fremden Königen. Und zur vollen Zeit sandte er seinen Sohn, geboren von der Jungfrau, empfangen durch den Heiligen Geist. Dieser Sohn, der niemals sündigte und unter dem Gesetz lebte und der alles in Demut lebte, der das Gesetz erfüllte bis zum Tod und seinem Vater in jeder Hinsicht treu war. Er starb für dich und mich auch, umgeben von unseren Vorvätern, die ihn umringten und verfluchten, und er wurde im Grab eines Reichen begraben, und am dritten Tag ist er auferstanden. Die Werke des Herrn sind groß. Der Herr bewahrte auch seine Gemeinde am Tag von Pfingsten, goss seinen Geist aus, und er segnete die Kirche, nicht nur mit dem Geist und dem Tempel, aber mit Leibern und Seelen des Volkes Gottes. Groß sind die Werke des Herrn. Christ, du hast so viel, wofür du den Herrn verherrlichen kannst. Wenn du ihn anbetest und darüber nachdenkst, wer er ist, da ist kein Ende der Gnade dir gegenüber. Wie ist es in deinem eigenen Leben? Ich weiß dein Zeugnis nicht, aber sage dein Zeugnis im Gebet. Herr, ich war zornig und war in einem Haushalt groß geworden, wo ich dich nicht kannte. Mein Vater war ein Alkoholiker. Mein Großvater war ein Perverser. Ich tat Böses mit meinen Worten, mit meinen Händen. Ich habe geflucht, gestohlen. Aber ich hörte das Evangelium und du hast mich gerettet. Groß sind die Werke des Herrn. Du hast mein Herz gewendet, das aus Stein zu Fleisch, und ich war tot und jetzt bin ich lebendig. Ich bin nicht der, der ich mal war. Ich bin nur ein Kind Gottes und ich bin ein Kind, das der Herrlichkeit zugeht. Christ, du hast so viel, wofür du den Herrn anbeten kannst. Was hören wir dem Psalmist sagen? Vers 3. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun. Und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Vers 4. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gegeben. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Was meint er hier? Er sagt, der Herr ist gnädig darin, dass er die heiligen Schriften gegeben hat. Bete den Herrn an für die Schriften, ihr Heiligen. Vers 5. Der Herr hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Der Herr ernährt meine Leib und meine Seele. Er erhält mich bis zum nächsten Zeitalter, indem er meinen Körper ernährt und meine Seele bewahrt bis zum Ende. Vers 6. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Da nicht nur als das Volk Israel in das Land hineinging, um es einzunehmen, sondern auch wenn ein Evangelist in der Kirche heute hinausgeht, um eine große Ernte einzufahren. Weißt du, was unsere Erbe ist? Auch in der Kirche, jeder Cent und Euro, den du in die Kirche gibst, ist ein Beitrag zu der Ernte, weil auch Samen gestreut werden, die am Tag der Herrlichkeit geerntet werden. Das ist es, was es bedeutet. Der Herr macht es zu deinem Nutzen. Vers 7. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Was betet er hier? Was lobt er, preist er hier? Es sind die 10 Gebote. Es ist das Moralgesetz von Gott. Er sagt, Herr, ich preise dich für die Überführung von Sünde und die Leitung zu meinem Erlöser. Ich preise dich für deine zurückhaltende Gnade, die mich nicht so böse sein lässt, wie ich sein könnte, und dass du mich gelehrt hast, wie ich dich erfreuen kann. Ich bete dich an dafür. Bewahre mich. Bewahre mich von der totalen Verdorbenheit, denn ich bin total verdorben. Vers 8. Er lobt ihn für das Gesetz Aber auch Vers 9, da lobt er den Herrn letztlich auch für die Erlösung des Volkes Israel. Vielleicht ist das das Einzige, wofür wir den Herrn anbieten. Ich hoffe, dass dieses Studium des 111. Psalmes dir klar macht, dass es noch so viel mehr gibt, wofür du den Herrn preisen kannst. Das und alle die Werke des Herrn. Zuletzt noch die Anbetung, die den Herrn fürchtet. Anbetung fürchtet den Herrn. Wir haben diesen großen Psalm, der von den Werken und der Gnade Gottes singt. Und dann kommen wir zu Vers 10 und plötzlich haben wir Worte aus den Sprüchen in unseren Ohren klingeln. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Es wirkt, als käme das plötzlich aus dem Nichts. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Aber dann, was sind die abschließenden Worte? Das ist nicht in den Sprüchen, es ist Lobpreis. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Ich denke, David sagt hier, dass dass ein Herz, das den Herrn anbetet und alles, was er getan hat, bedenkt, dass das das Ende eines Herzens ist, oder der Abschluss. Ein Herz, das geradezu geistliche Ausbrüche vor dem Herrn hat, dass so ein Herz darin endet, Furcht vor dem Herrn zu haben. Das war eine Frage unter Christen, denn in den Schriften ist eine so häufige Nutzung dieser Aussage Furcht des Herrn, das ist ein Hauptthema. Und was in aller Welt meint das eigentlich? Was meint die Furcht des Herrn? Meint es, dass man Angst hat vor Gott, weil er mächtig ist und gefährlich ist für mich? Natürlich, der Herr ist groß und er kann Berge bewegen und kann sie bewegen, dass sie sich selber ins Meer befördern. Oder er kann auch Blitze steuern und Regen lenken. Ich sollte den Herrn für diesen Grund fürchten. Aber vielleicht gibt es da noch mehr. Und ich denke, das ist eine sehr verkürzte Sichtweise. Johannes Calvin sagt dies auf die Frage hin, was die Furcht des Herrn ist. Eine Person, die den Herrn fürchtet, ehrt und betet und ihn an und liebt ihn so sehr, dass er sich davor fürchten würde, sich zu sündigen, selbst wenn es keine Hölle gäbe. Lass mich das nochmal für euch lesen. Eine Person, die den Herrn fürchtet, die so ihn ehrt und ihn anbetet und ihn auch so liebt, wird es sogar zurückschrecken vor Sünde, wenn es keine Hölle gäbe. Er sagt Folgendes, dass eine Person, die den Herrn fürchtet, nicht nur sich fürchtet vor ihm, sondern Angst davor hat, die Gemeinschaft mit ihm zu verlieren. Wenn wir noch einmal zu Psalm 22 gehen, diese wunderbaren Worte, die den Psalm einleiten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was war der Grund für die qualvollen Worte? War es ein Ausschrei wegen den Nägeln, die durch seine Hände getrieben waren, oder der Druck, den die Dornkrone auf sein Haupt ausübte, oder waren es seine angenagelten Füße? Nein, sein Qual war die Distanz, die Sünde, welche er trug auf dem Kreuz, die Distanz, die zwischen ihm und Gott im Himmel entstanden ist. Das war die Furcht Gottes. Eine schreckliche Überführung von Distanz von Gott wegen der Sünde, weil die Sünde unser Herz so weit von ihm entfernt. Als wäre es so, dass er seinen Rücken seinem Volk zugewendet hätte und dass ein ewiger Schatten auf sie falle, da es niemals mehr Licht durchbricht. Vielleicht ist der Schrecken der Furcht Gottes, dass das Herz Gott so liebt, dass der Verlust der Gemeinschaft mit ihm deine größte Furcht ist. Viele furchtbare Schmerzen gehen mit der Trennung von Gott einher. Aber im Besonderen ist es die Distanz von der Freude, sein Angesicht zu schauen. Seht ihr, das ist das, was das Herz dominiert, wenn jemand in andauernder Anbetung ist. Denn wisst ihr, wer sie sind? Sie sind für den Herrn, sie kennen ihn. Was war die Qual Christi, als er am Kreuz war? Niemals in aller Ewigkeit hatte er jemals aufgehört, seinen Vater anzubeten, zu ehren. Keine Kreatur war jemals schlechter darauf vorbereitet, die Gegenwart Gottes zu verlieren, als es Jesus am Kreuz war. Anbetung ist so zentral im Leben eines Christen und es sollte auch zentral in deinem Leben sein, denn es drängt dich von der Sünde wegzurennen, weil du es nicht ertragen kannst, durch die Sünde von Gott getrennt zu sein. Es ist mein Gebet, dass Gott uns das schenkt, dass wir alles so es erleben und dass wir dazu gedrängt werden, die Werke des Herrn zu bedenken, die großen, wunderbaren, majestätischen, gerechten, ewigen Werke des Herrn und ihn dafür anzubeten. Lasst uns gemeinsam beten. O Herr im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten, dass du es tief in unsere Herzen und Seelen pflanzt, dass wir erneuert würden. Fahre damit fort, uns die Macht und Herrlichkeit und Kraft deiner Werke zu zeigen, dass wir wissen, dass du nicht irgendeine deistische oder entfernte Gottheit bist, sondern dass du Jahwe bist, der Herr der Gemeinde und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der eine, der seinen Sohn noch einmal senden wird, um die Toten aufzuerwecken, der ein Volk für sich erlöst, und der die Heiligen verherrlicht durch den Glauben an ihn. Und wir bitten, dass du uns hilfst, zu erkennen, wie groß du bist, dass wir bedenken, wie du uns erlöst hast und befreit von der Hand des Todes und dass wir aus dem Grab auferstehen und dass wir erwarten, das Königreich Christi zu sehen. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.